Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Ich bin Matthias, bin einer der Pastoren hier und freue mich, den Gottesdienst mit euch zu feiern. Wenn ihr die letzten Wochen in der Lukas-Gemeinde gewesen seid, dann wird euch nicht entgangen sein, dass wir über Himmelfahrt eine große Konferenz machen, zu der wir alle eingeladen haben, nämlich die Wirklich. Wir gehören jetzt zu einer Kirche, die heißt Mühlheimer Verband. Wir nennen ihn immer liebevoll den MV. Und alle paar Jahre lädt der MV so alle Gemeinden ein, zusammenzukommen. Und tatsächlich freuen wir uns schon auf das, was da vor uns liegt. In der Vergangenheit haben wir das schon öfter gemacht, das war also immer gut, aber dieses Jahr ist es so, es gibt ein prophetisches Wort, was diese Konferenz so ein bisschen begleitet und die bei uns Verantwortlichen so eine starke Resonanz gefunden hat. Es heißt, sammelt euch, ich will euch begegnen. Wie in der Regel bei solchen prophetischen Worten weiß man immer erst im Nachhinein, ob es wirklich der Herr war oder ob man sich da irgendwas eingebildet hat. Aber wir müssen einfach mal schauen, was an diesem Wochenende passiert. Ob es einfach nur eine gute Zeit wird, wie es immer eine gute Zeit ist, wenn wir als MV-Family da zusammen sind. Oder ob Gott wirklich in einer Weise auftaucht, uns begegnet, zu uns spricht, wie wir das lange nicht erlebt haben. Aber wenn Gott uns sowas ankündigt und wir irgendwie empfinden, es ist der Herr, dann macht es doch irgendwie Sinn, sich darauf vorzubereiten oder darauf irgendwie zu reagieren, darüber nachzudenken, wie wollen wir da hinfahren und wie können wir da hinfahren. Wenn wir, denn auch wenn uns das Wort Gott irgendwie als Gemeinde sehr leicht über die Lippen geht, lass uns doch immer noch mal bedenken, was es da eigentlich geht, oder lass uns nicht vergessen, von wem wir hier reden. Wir reden hier von dem einen. Noah, soll ich ein anderes Mikro nehmen? Ich habe das Gefühl, oder soll ich weiterreden? Du musst entscheiden. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe dich nicht verstanden, aber ich nehme einfach mal das Mikro. Magst du mich geben? Dann mache ich das hier aus, ja?
Genau, uns als Gemeinde. Ah, das klingt auch zumindest für mich viel, viel besser. Denn auch wenn für uns als Gemeinde das Wort Gott natürlich ein Wort ist, was wir ganz oft benutzen und was irgendwie uns leicht über die Lippen geht, so müssen wir uns klar machen, von wem wir hier reden. Wir reden von dem einen, wir reden von dem Ewigen, wir reden von dem Schöpfer Himmels und der Erde, Herr aller Zeiten, Herr aller Generationen, dem unvergleichbaren König und Gott. Und deswegen haben wir überlegt, wollen wir gerne die nächsten Wochen uns eine kleine Themenreihe machen mit dem Titel Auf dem Weg zur Wirklich. Und keine Sorge, auch wenn du bei der Wirklich nicht dabei wirst, wird es trotzdem relevant hoffentlich für dein Leben mit Jesus, obwohl du dich trotzdem auch noch zur Wirklich anmelden kannst. Und auch wenn du da eigentlich erst dabei bist, dich irgendwie Glaube anzunähern, dich einer Kirche mal anzuschauen, zu fragen, was glauben die da eigentlich, dann bist du trotzdem herzlich willkommen, weil du wirst etwas erleben von dem, was unseren Glauben ausmacht und vor allen Dingen, wie real und persönlich Gott für uns ist. Für heute habe ich ein Thema mitgebracht, über das ich gerne sprechen möchte, weil wenn man in der Bibel schaut, wenn Gott sein Volk sammelt, wenn Gott sein Volk zusammenbringt, gibt es immer eine Sache, die die auf jeden Fall gemeinsam gemacht haben. Die haben nämlich gemeinsam Gott gefeiert, Gott angebetet, haben seine Gegenwart zusammen genossen. Und deswegen möchte ich mit euch heute über Anbetung sprechen. Ich will mit euch heute über Anbetung Gottes nachdenken. Und ich habe euch einen ganz berühmten Psalm mitgebracht aus dem Gebetsbuch der Bibel, dem Psalmen. Und ich möchte euch den gerne vorlesen und ein paar Sachen dann dazu sagen. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn preisen, den Fels unseres Heils. Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über alle Götter. In seiner Hand liegt alles, von den Tiefen der Erde bis hin zu den Gipfeln der höchsten Berge. Ihm gehört das Meer, er hat es ja gemacht, und seine Hände haben das Festland geformt. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Und er kümmert sich um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Hört doch auf das, was er euch heute sagt. Verhärtet eure Herzen nicht, wie es eure Vorfahren getan haben. Damals, als sie mich in der Wüste herausfordern und mir bittere Vorwürfe machten. Jeden Tag erlebten sie, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. 40 Jahre war mir dieses Volk zuwider. Schließlich sagte ich, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, die verstehen sie nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Soweit der Psalm 95. Zur Orientierung für euch, ich möchte reden, erstens, über den Aufruf zur gemeinsamen Anbetung, zweitens über die Kraft der gemeinsamen Anbetung und drittens, dass Anbetung Vertrauen und Gehorsam ist. Zuerst der Aufruf zur gemeinsamen Anbetung. Es springt ein direkt ins Auge, wenn man diesen Psalm liest, dass er im Plural geschrieben ist. Geht schon in Vers 1 los. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn preisen, den Fels unseres Heils. Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Der Schreiber möchte hier, dass etwas Gemeinsames passiert, mit vielen. Er denkt Glaube und Anbetung nicht individuell, so jeder für sich macht das halt, sondern es ist eine gemeinsame Erfahrung, etwas, was man zusammen tut. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln, es ist ein Ruf, eine Einladung. Hey, alle mit dabei, alle an Bord, lasst uns zusammen Gott anbeten. Was auch auffällt, wenn man diesen Psalm liest, ist, dass so positiv auf diese Anbetung zugegangen wird. Was man in der Anbetung machen will. Es geht um Zujubeln, es geht um Preisen, es geht um Dankbarkeit, es geht um fröhliche Lieder. Man will zusammen singen. Die Stimmung, die hier also rüberkommt, ist erstmal etwas ganz Fröhliches, Positives. Nichts Langweiliges, nichts zum Gähnen, nichts zum auf die Uhr gucken, man ist es endlich geschafft, sondern man freut sich auf ausgelassene Zeit. Und das ist schon auch ein bisschen bemerkenswert, weil wir aus anderen Texten der Bibel wissen, dass es auch so etwas wie ein heiliges Erzittern vor dem Angesicht Gottes geben kann. Eine heilige Ehrfurcht, die einen ergreift, man sich fast zu Boden wirft, weil man so ergriffen ist von der Heiligkeit und Majestät Gottes, der, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber offensichtlich, wie in diesem Psalm hier, kann es auch fröhlich zugehen, ungezwungen, begeistert, laut, lebendig. Und das hat natürlich weniger was mit uns zu tun, sondern es hat vor allem etwas mit Gott zu tun, dass Gott offensichtlich Freude hat, wenn Menschen begeistern und ausgelassen ihn feiern, in seiner Nähe sind, das nicht komisch findet, wenn man sich freut und lebendig ist in seiner Gegenwart. Ich hatte so eine Anbetungszeit im Kopf, die mir gekommen ist, und zwar war ich 1996 in Atlanta dabei. In Atlanta fanden damals die Olympischen Spiele statt und vorher war so eine Woche, kamen so junge Menschen aus der ganzen Welt zusammen, aus allen möglichen Ländern und Nationen, und wir haben so eine Woche sozusagen wie so ein großes Camp gehabt, haben hinterher Missionseinsätze gemacht. Und Atlanta haben dann an jedem Abend so ein anderer Kontinent, unterschiedliche Länder haben so Anbetungszeiten gestaltet. Und für mich als eher langweiligen Deutschen war das mega cool. Es war super kreativ, super vielfältig. Die unterschiedlichsten Einwohner aus allen möglichen Nationen und Ländern und haben einen gewaltigen Lobpreis gemacht, fröhlichen, lebendigen, begeisternden Lobpreis. Und ich stand da und dachte, wow, so kann Lobpreis sein, wow. Und es war wie so eine große Vision, wenn eines Tages wir im Himmel oder wenn Gott auf die Erde kommt und wir hier gewaltig ihn anbeten, wie großartig das sein muss. Wenn mit lauter Vielfalt, ganz lebendig, fröhlich, begeistert, wir Gott feiern und ganz viel Harmonie und Frieden sich ausbreitet, weil es einfach richtig ist und gut ist, was wir da tun und Gott seine Freude daran hat. Es werden wunderschöne Gottesdienste, die wir da feiern. Eine weitere Beobachtung. Der Schreiber nennt uns dann auch den Grund, warum wir ihn anbeten sollen. Vers 3. Denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über alle Götter. In der damaligen Zeit, so in der Umgebung des Volkes Israels, da glaubten die Menschen noch an ganz viele Götter und verschiedene Gottheiten. An den Gott der Sonne und den Gott des Meeres, an den Gott des Feldes, an den Gott der Fruchtbarkeit und so weiter. Und mitten in diesem Umfeld proklamiert das Volk Gottes, ey, es gibt nur den einen. Er ist der eigentliche König, er ist der eigentliche Herr. Da gibt es keine anderen Mächte, vor denen wir uns fürchten müssten. Gott regiert, er ist der König. Vers 4. In seiner Hand liegt alles. Von den Tiefen der Erde bis hin zu den Gipfeln der höchsten Berge. gehört das Meer, er hat es ja gemacht und seine Hände haben das Festland geformt. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Wir bekennen, ey, alles liegt in der Hand Gottes, nichts kommt an ihm vorbei, nichts geht an ihm vorbei. Und das war auch so eine befreiende Botschaft, eine befreiende Wahrheit, wir haben es mit Gott zu tun, alles liegt bei ihm. Vielleicht ahnte der Schreiber damals aber auch schon, dass im Herzen des Volkes oder im Herzen der einzelnen Gläubigen sich manchmal Dinge einschleichen, die wir so den Platz Gottes einnehmen wollen, die auf den Thron unseres Lebens wollen, wie wir eigentlich denken, das ist unser Glück, das ist unsere größte Freude, das ist das, was uns unser Inneres sättigt. Und dann werden Dinge wie so unsere Ersatzgötter. Wenn ich nur ihn oder sie haben könnte, dann würde ich für immer glücklich werden. Wenn ich nur dies oder jenes erreichen würde, dann wäre ich für immer zufrieden. Wenn meine Kinder nur gesund groß werden würden, oh, das wäre das größte Glück. Wenn ich nur so und so viel Geld verdiene, wenn ich mir dies und jenes leisten kann oder jenes oder dieses erreiche, dann bin ich wer und dann bin ich endlich zufrieden und dann ist endlich alles gut. Unser Herz ist manchmal so unersättlich, dass wann immer wir etwas erreichen, etwas wollen, etwas erlebt haben, wir immer noch mehr wollen. Und manchmal meinen wir wirklich, dass weil wir bestimmte Menschen an unserer Seite haben oder bestimmte Dinge erreichen oder bekommen, dass wir dann endlich wer sind und dass wir dann endlich glücklich sein würden. Dabei ist die Gefahr total groß, dass wenn wir es haben oder nicht bekommen, dass wir dann merken, das hat alles gar nicht getragen, das macht uns gar nicht satt und dann in den Abgrund gerissen werden, wenn ich es nicht erreiche, wenn ich es mir nicht leisten kann, wenn sie oder er Nein sagt, wenn die Kinder nicht werden, was ich mir immer erhofft habe. Wir dann so eine richtig fette Identitätskrise kriegen. Manchmal muss man daher, wie es dieser Psalm eben macht, sagen, ey, ich stoße die Dinge wieder von meinem Thron. Ich sage, nein, der Thron ist besetzt. Ich gehöre schon jemand, ich folge schon einem König. Mein Herz ist gesättigt, ich habe das größte Glück, die größte Freude gefunden. Und deswegen brauche ich mich nicht weiter auf die Suche begeben oder alles andere ausprobieren. Wisst ihr, wenn wir uns hier sonntags treffen und gemeinsam Gott anbeten oder wenn wir auf die Wirklich fahren, um dort gemeinsam Gott anzubeten, dann ist es wie ein Akt der Freiheit oder ein Akt der Befreiung zu sagen, ich trenne mich von all dem, was immer wieder so einschleicht in mein Herz, was eigentlich mir suggerieren möchte, wichtiger zu sein als Gott. Und ich sage, nein, stopp, definier mich nicht, ich höre nicht auf dich. Ja, du bist wichtig, aber du bist nicht das Wichtigste. Ich gehöre Jesus und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich habe Lust an ihm. Er bahnt mir den Weg. Ich bin sein. Es ist ein Akt der Befreiung zu sagen, Gott ist mein Herr und König. Der Aufruf zur gemeinsamen Anbetung. Zweitens, die Kraft der gemeinsamen Anbetung. Vers 7, denn er ist unser Gott. Und wir sind sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Eine Herde ist ja eine Gruppe, die einen Hirten hat. Eine Herde besteht aus ganz vielen einzelnen Schafen, die zusammen eine Herde bilden, aber die alle gemeinsam dem Hirten folgen. Und zu einer Herde zu gehören, hat ganz viel, darin liegt Kraft. Ich will auf zwei Dinge hinweisen. Vielleicht kennst du das auch. Wenn du einen guten Freund hast, mit dem du Zeit verbringst, dann kennst du den anderen ziemlich gut. Du weißt, wie er ist, was er in der Regel denkt, wie er sich verhält, was ihm Freude macht, was ihm nicht so viel Freude macht. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn ein anderer Freund dazukommt, dass sich dieser Freund, den du so gut kennst, dass der sich auf einmal anders verhält oder andere Aspekte seines Wesens zum Vorschein kommen, die nicht zum Vorschein kommen, wenn du dich mit ihm triffst? Ich habe an so eine Dreierkonstellation unserer Gemeinde gedacht. Was bei mir zum Beispiel passiert ist, bei mir lachen in der Regel am wenigsten meine Freunde. Ich bin nicht so humorvoll, ich bin nicht so witzig. Kommt aber ein Freund dazu, dann lacht die Person. Ich denke, meiner Zeit, du kannst so viel lachen. Warum lachst du nicht, wenn du mit mir zusammen bist? Bei mir kommen halt andere Dinge zum Vorschein. Aber offensichtlich nicht, bin ich nicht so witzig, wie der andere sein kann. Aber durch die andere Person kommt da etwas zum Vorschein, was ich nicht sehe, wenn ich mit ihm alleine bin. Ihr habt es verstanden, was ich meine. So ist es auch ein bisschen mit unserem Gott. Du und ich haben eine ganz eigene Geschichte. Wir wissen, wer er ist. Wir haben persönliche Erfahrungen gemacht. Wir haben ihn kennengelernt. Wir lesen die Schrift. Wir wissen, was er ist. Aber manchmal, wenn wir mit anderen Christen zusammen sind, mit anderen Leuten aus der Herde und die erzählen, wie sie Gott erleben, wenn die von ihren Erfahrungen mit Gott erlebt haben, dann wird derselbe Gott, den wir kennen, derselbe Jesus, wird nochmal facettenreich, der leuchtet nochmal anders auf und wir sagen, wow, das ist Gott auch. Und so offenbart er sich. Und auf einmal wird unsere Anbetung größer und reicher aufgrund der Dinge, die andere Leute mit ihm erlebt haben. Wenn du einen Freund hast, der schon mal echt übernatürliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat, übernatürliche Versorgungswunder erlebt hat, vielleicht Heilungswunder, schon mal in Todesnot gewesen ist oder intellektuell dir weit überlegen ist und dir Dinge erklärt, die du niemals sehen würdest. Oder aber auch ein Glauben hat, der dich fasziniert in einer Einfachheit und Klarheit, dann wird derselbe Gott, dem du folgst, nochmal viel größer und reicher. Dann denkst du, wow. So ist Jesus und es macht deinen Glauben stark und macht deine Anbetung stark. Ein zweiter Punkt, wenn du zu dieser Herde gehörst, wenn wir zusammen anbeten und du Leute kennst, die du mit dir gemeinsam anbeten, dann merkst du, dass sie aus ganz anderen Hintergründen kommen, aus ganz anderen Lebensbezügen, ganz andere Lebensthemen vielleicht mitbringen oder auch Lebenskämpfe haben. Und doch haben sie alle denselben Hirten. Sie teilen denselben Glauben. Sie lesen dieselbe Bibel. Sie folgen demselben Jesus. Und da ist so viel Gemeinsamkeit. Wenn meine Anbetung manchmal hinkt oder ich nicht so kann, wie ich will, oder ich bin durch irgendetwas eingenommen, dann denke ich gerne an die Menschen, zu denen ich gehöre. Dann denke ich gerne an einige von euch. Weil ich kenne ja teilweise ein bisschen mehr eure Lebensgeschichten als die meisten anderen. Und jedes Mal ermutigt es mich, wenn ich an euch denke und weiß, was ihr durchgemacht habt, was ihr mit Gott erlebt habt, wie Gott mit den Seilen seiner Liebe euch gezogen hat, an sein Herz. Auch zu wissen, was es von einigen für euch bedeutet, Jesus nachzufolgen, welchen Preis ihr bezahlt habt oder welche Kosten eure Nachfolge es hat. Und Jesus trotzdem euer König ist und ihr ihm nachfolgt, dann stärkt es meine Anbetung. Ich muss dann an eine Frau in Hamburg denken, die Hilla hieß. Als ich vor, das weiß ich jetzt, 20 Jahre her nach Hamburg gegangen bin, da war Hilla schon eine Seniore. Und es war eine Frau, die viele Leute mochten, die sehr dankbar und sehr fröhlich war. Die liebte die Gemeinde, hat sich als junges Mädchen, hat sie irgendwann mal Jesus kennengelernt und war seitdem sonntags immer da. Früher war sie quasi die Lobpreisleiterin in der Gemeinde, indem sie an der Orgel saß und sozusagen die Orgel spielte und die Gemeinde sang. Und Hilla hat sich aber immer gewünscht, eines Tages zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das war eigentlich so ihr Lebenstraum. Und sie hat mir erzählt, zweimal war es fast so weit gewesen, aber es wurde dann doch nichts. Und das war richtig hart für sie. Aber sie wollte auch niemand heiraten, der ihre Liebe zu Jesus nicht teilt. Und so hat sie immer gesucht, ob Gott nicht doch noch jemand für sie hat. Irgendwann merkte sie und entschied sich, das wird wohl nichts werden. Und dann hat sie aber gesagt, aber Jesus, auch wenn ich keine Kinder kriege, auch wenn ich nicht verheiratet sein werde, an deiner Hand werde ich trotzdem glücklich sein. Ich werde an deiner Hand glücklich leben, weil ich vertraue dir, dass du mir schenkst, was ich brauche. Und meine Liebe bist du auch dann wert, wenn ich nicht das bekomme, was ich mir doch so sehr wünsche. Und so war es dann. Hilla hat nie geheiratet. Aber was ich so krass fand, von allen Frauen in der Christusgemeinde, die ich kannte, ich würde sagen, Hilla hat zu den drei lebendigsten und glücklichsten und dankbarsten Menschen unserer Gemeinde gehört. Obwohl ihre Nachfolge so einen Preis hatte. Aber was Jesus in ihr wurde, was dieser gute Hirte in ihr tat, das machte sie zu einem glücklichen und fröhlichen und dankbaren Menschen. Und alle konnten es sehen. Obwohl ihre Nachfolge wirklich was bedeutete. Zum Schluss hat sie im Altersheim gewohnt. Und dann sind aber trotzdem jede Woche ist ein anderer Hauskreis hingegangen, um bei ihr zu sein. Um sie einfach zu erleben und sind dann gesegnet wieder nach Hause gefahren. Diese Hilla, die hat immer in der zweiten Reihe im Block neben mir gesessen. Für mich war das so ein, mir hat das viel bedeutet, wenn wir in die Anbetung gegangen sind und es vielleicht mir nicht so gut ging, aufzustehen und zu wissen, Hilla steht neben mir auch auf. Und sie singt ihrem Jesus und sie singt ihrem Herrn. Und unsere gemeinsame Nachfolge diesem Jesus, das stärkt meinen Glauben. Weißt du, vielleicht sitzen auch Menschen in diesem Raum neben dir, die es in einer Art und Weise folgen und nacheifern und ihm dienen. die das übersteigt, was du bisher von Jesus kennengelernt hast. Und wenn du wüsstest, was ihre Nachfolge für einen Preis hat oder welche Kosten ihre Nachfolge hat, dann würdest du staunen, was für tolle Leute du teilweise hier sitzt und Jesus anbetest. Die Kraft der gemeinsamen Anbetung. Ein letzter Gedanke. Anbetung ist Vertrauen und Gehorsam. Der Psalm endet ja irgendwie nicht so rund. Er endet irgendwie so ein bisschen, mir ist so ein Klops im Magen. Ich lese euch das nochmal vor. Hört doch auf das, was er euch heute sagt. Verhärtet eure Herzen nicht, wie es eure Vorfahren getan haben. Damals, als sie mich in der Wüste herausfordern und mir bittere Vorwürfe machten. Jeden Tag erlebten sie, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. 40 Jahre war mir dieses Volk zuwider. Schließlich sagte ich, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Irre. Die Wege, die ich für sie führen will, verstehen sie nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Worauf bezieht sich der Schreiber hier? Er bezieht sich auf das Volk Israel, konkreter auf eine Generation dieses Volkes, die unglaubliche Dinge mit Gott erlebt hatten. Sie hatten erlebt, wie sie Sklaven in Ägypten waren, in Unterdrückung, in Unfreiheit, in Armut lebten und wie Gott den Mose berufen hatte, dieses Volk, den Pharao in die Knie zu zwingen, sodass der Pharao endlich aufgeben würde und sie in die Freiheit entlassen würde. Und dieses Volk Israel, das diese Generation war Zeuge gewesen, wie Gott Wunder um Wunder getan hatte, bis der Pharao irgendwann die Schnauze voll hat und gesagt hat, geht einfach, geht und zieht weg. Und dann war das Volk ausgezogen in die Freiheit, weg von diesem Ort der Unterdrückung und der Sklaverei. Sie hatten erlebt, wie Gott das Schilfmeer geteilt hatte und sie trockenen Fußes da durchgegangen waren. Sie hatten erlebt, wie Gott das Militär Ägyptens gerichtet hatte und sie wirklich frei wurden, ohne sich zu wehren. Sie hatten erlebt, wie Gott sie mit Manna versorgt hatte, Tag für Tag, Woche für Woche. Es sind dieselben Menschen, die am Berg Sinai sagen, Gott, wir sind dein Volk. Und Gott sagt, und ihr seid mein Volk. Es ist die Generation, die erlebt, wie Gott in die 10 Gebote geht, die Tafeln sehen. Und es ist die sind dieselben Menschen, die irgendwann an der Grenze zu dem Land stehen, was Gott ihnen geben möchte. Das Land, in dem Milch und Honig fließt, das Land, das Gott Abraham versprochen hatte. Sie stehen davor mit all den Wundern im Gepäck. Da ist es, was Gott ihnen geben möchte. Und sie lassen es auskundschaften von 12 Kundschaften und 10 sagen, es ist zwar ein wunderschönes Land, es ist genauso, wie Gott versprochen hatte, aber wir werden niemals da einziehen. Und die, obwohl sie alles Mögliche mit Gott erlebt haben, sagen, lieber nicht, lieber nicht. Und Gott so misstrauen. Im Text wird ja noch auf die Situation eingegangen, das ist in dieser Übertragung nicht drin, steht im Urtext, wo das Volk in der Wüste am Tag Massa in Meribah auch noch Mose in Frage gestellt hatte. Sie wollten Mose am liebsten steinigen. Sie wollten sagen, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Warum sind wir nicht da in der Sklaverei geblieben, als das hier erleben zu müssen? Und Gott entschied dann irgendwann, traurig und zornig, wie so ein stehen gelassener Liebhaber, dass diese Generation nicht in das Land kommen sollte, was eigentlich ihnen gehörte, was Gott ihnen eigentlich versprochen hatte. Und so starb dann diese Generation in der Wüste und erst die Kinder fassten den Mut, Gott zuzutrauen, mit ihnen gemeinsam in das verheißene Land einzuziehen, was sie dann auch taten. Was hat diese Geschichte mit einem so schönen Anbetungspsalm zu suchen, der so fröhlich beginnt, der so ausgelassen beginnt, der einlädt zu sagen, kommt, lasst uns ihn feiern. Was wahr ist, Anbetung drückt sich auch im Zusammenkommen aus, auch im Jubeln vor Gott, im gemeinsamen Feiern. Aber was ist Anbetung eigentlich? Anbetung ist Gottvertrauen und Gehorsam. Anbetung ist, Gott zu glauben, was er sagt, und es ist zu tun, was er sagt. Darin drückt sich Anbetung aus. Zu sagen, Gott, ich tue, was du sagst, weil ich vertraue, dass du gut bist. Ja, ich folge deine Gebote, weil ich dir vertraue, dass du gut bist mit dem, was du mir da gibst. Ich will dir vertrauen. Und der Schreiber sagt, schau mal, wie traurig Gott war über das Misstrauen, was ihm gegenübergebracht wurde. Und über den Ungehorsam. Und er sagt, ey, verhärtet eure Herzen nicht. Verhärtet eure Herzen nicht. Schaut, dass in euer Herz nicht die Wurzel von Misstrauen aufgeht oder die Wurzel von Bitterkeit. Anbetung hat was mit Glaubensfreude, aber auch mit Glaubensvertrauen zu tun und mit Anbetung. Rüdiger hat es vor ein paar Jahren mal gut formuliert, macht er, glaube ich, ab und zu. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, nämlich dieses, wir wollen Gott ehren mit unserem Vertrauen. Wir wollen Gott ehren mit unserem Gehorsam. Das ist eigentlich Anbetung. Ich war die Woche in Hamburg und haben uns da als MV-Leitung getroffen und ich war in der Gemeinde, oder wir haben uns da getroffen, wo ich 15 Jahre lang als Pastor gearbeitet hatte. Und immer wenn ich in diese Gemeinde komme, in das Gemeindehaus da bin und da so stehe, dann überrollt mich immer so eine Welle von Dankbarkeit und da stehe ich immer da und dank einfach Gott für all das, was er uns dort geschenkt hat. Und abends beim Abendessen saß ich neben meinem Freund, meinem damaligen Kollegen, und wir haben uns über die Zeit unterhalten, als Gott zu mir und Bianca gesprochen hatte, dass wir aufbrechen sollen, dass die Zeit irgendwie endet, wir uns aufmachen sollen und wir uns dann später ja auch hier in der Lukas-Gemeinde beworben haben. Und als wir über diese Zeit damals nachdachten, wo das alles in der Luft lag und mein Freund musste sich darüber Gedanken machen, ob er mein Nachfolger werden will, wir mussten darüber nachdenken, was heißt es, wegzugehen. In diesen Wochen, wisst ihr ganz ehrlich, da war ich manchmal so ein richtiger Jammerlappen im Glauben. So eine Heulsuse, so ein Waschlappen. Und es ist mir so fürchterlich peinlich bis heute, weil ich wünschte, Gott viel mehr geehrt zu haben in diesem Moment, als es klar war, wir müssen aufbrechen. Aber in diesen Wochen, in dieser Zeit, war manchmal auch so viel Sorge zu finden und die Kinder und sind wir blöd, hier zu gehen? Wie blöd muss man eigentlich sein? Und was wird uns in Berlin erwarten? Wollen die überhaupt mich? Passe ich da überhaupt hin? Wird es überhaupt was werden? Und da war so viel komische Dinge auch, denen ich so viel Raum gegeben habe. Und ich wünschte im Nachhinein zu sagen, Gott, ich hätte dich viel mehr ehren können, hätte dir viel mehr vertrauen können. Ein Glück sind wir gehorsam geblieben. Ein Glück haben wir nicht abgebrochen, gesagt, wir bleiben lieber hier. Aber ich wünschte, dass zu dem Gehorsam auch das Gottvertrauen stärker gewesen wäre. Weil Gott ehrt es, wenn wir ihm vertrauen. Gott ehrt es, wenn wir sagen, Gott, du hast schon Weg. Und wir werden schon sehen. Und heute, 6 Jahre später, denkt man, wow, Gott, was hast du alles gemacht? Wie hast du es hingekriegt? Du hättest so viel mehr meinen Glauben verdient. Meine Zuversicht in dich. Ich glaube, dass Gott einige von uns heute Morgen herausfordert, dass du Gott anbetest mit deinem Vertrauen, was du hast, und mit dem Gehorsam, den du bringen kannst. Wie beten wir denn Gott an? Nicht nur am Sonntag, wenn wir alle zusammenkommen, sondern auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag. Vielleicht könntest du Jesus so anbeten, dass du diese Woche, wenn du auf der Arbeit bist oder was immer du gerade in deinem Leben hauptsächlich machst, dass du deine Arbeit gut machst und Jesus als deinen Arbeitgeber damit anbetest. Und die Dinge so machst, wie er sie tun würde. Die Menschen so behandeln würdest, wie Jesus sie behandeln würde. Vielleicht würde es ihnen total anbeten. Es könnte sein, dass Gott möchte, dass du jemanden vergibst, den du schon lange seine Schuld nachträgst, den du so gegenüberstehst. Und dass es ein Akt der Anbetung wäre, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass es richtig ist, weil du es sagst, und ich mache es zu deiner Anbetung. Ich lasse diesen Menschen frei. Ich vergebe ihm seine Schuld. Es könnte sein, dass ein Akt der Anbetung wäre, zu dem Wort zu stehen, was du gegeben hast, was du jemandem versprochen hast, und als Akt der Anbetung zu glauben, Gott, du wirst mich trotzdem versorgen. Es könnte sein, dass es ein Akt der Anbetung wäre, zu jemandem gehen zu sagen, ich muss sagen, ich bin schuldig geworden an dir. Ich möchte einmal sagen, das ist falsch, was ich getan habe. Bitte vergib mir. Es könnte ein Akt der Ehrlichkeit sein, zu sagen, Gott, mit Gott über deine Finanzen zu reden. Zu sagen, Jesus, ich weiß, das Prinzip des Zehntens, ich möchte dir vertrauen, dass auch wenn ich dir das Geld zur Verfügung stelle, dass du mich versorgst. Es könnte ein Akt der Anbetung sein dieser Woche, dass du Gott vertraust, dass wenn du in deiner Peer Group nicht mitmachst, was die immer machen und was du eigentlich mit nicht machen möchtest, dass du dich da rausziehst und sagst, Jesus, ich vertraue mir, dass ich trotzdem meinen Weg gehen kann. Es könnte ein Akt des Gottvertrauens sein, zu sagen, Gott, meine Gesundheit lege ich in deine Hand. Oder auf der Arbeit zu sagen, Gott, du hast einen Weg für mich. Ich vertraue dir, ich glaube dir. Und ich möchte gehorsam sein, bis du mir einen neuen Weg zeigst. Anbetung hat auch was zwischen dir und Gott zu tun. Nur zwischen dir und Jesus und kein anderer weiß es. Anbetung etwas, was nicht die anderen in erster Linie angeht, sondern erstmal etwas zwischen dir und Gottes. Und dann gibt es trotzdem diesen Moment, wo wir alle zusammenkommen und das, was wir unter der Woche getan haben, dann gemeinsam vor ihm tun, mit Gesang, mit Liedern, mit Anbetungszeit. Komm zum Ende. In Vers 1 heißt es, komm, wir wollen ihn preisen, den Fels unseres Heils. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen ihn anbeten, den Fels unseres Heils. Wer ist der Fels unseres Heils? In unserem Fall ist es Jesus. Weißt du, wir dürfen Gott ausgelassen anbeten und feiern und vor ihm sein, weil es in Jesus Christus jemand gab, der voller Gottvertrauen war und voller Gehorsam. In Jesus war nicht ein Fünkchen Misstrauen Gott gegenüber zu finden. Und in Jesus war auch kein Fünkchen Ungehorsam zu finden. Er war der perfekte Sohn, ein gehorsamer Sohn und ein Sohn voller Vertrauen. Er war sogar gehorsam bis in den Tod hinein, damit du und ich eines Tages auch zu Menschen werden könnten, voller Vertrauen und voller Gehorsam. Und vielleicht ist es das, was du Jesus sagen möchtest, auch in der Anbetungszeit. Jesus, ich wünsche mir, dass du in mir einen Menschen machst, voller Gottvertrauen und voller Gehorsam, dass ich meine Freude in dir ausdrücke, dass ich die Wege gehe, die du für mich hast, weil ich dir vertraue. Ich möchte mit uns beten und dann wollen wir Jesus singen. Ach Jesus, es ist so ein Privileg, zu den Menschen dazuzugehören. Wenn der Schreiber hier schreibt, komm, lass uns den Herrn anbeten, dass wir wissen, wer gemeint ist und dass wir unsere Stimme erheben können, um mitzusingen. Dass wir zu dir gehören und dass alles, was Jesus für uns erreicht hat, dass das unserem Leben gilt und wir darin einstimmen können, mit all der Herde den einen guten Hirten zu feiern. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wer du bist und was du getan hast und dass du uns einlädst, ja, eng und immer enger mit dir zusammen unterwegs zu sein und zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass unsere Anbetung so stark und schön es ist, wenn wir sonntags zusammenkommen, dass sich unsere Anbetung auch ausdrückt am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag. Und dass unser Leben gekennzeichnet ist durch Gottvertrauen und Gehorsam. Und dass wir das gerne machen, dir gerne vertrauen und dir gerne gehorsam sind. Ich danke dir, Jesus, dass wir über dieses Thema sprechen, dass wir nicht in Knechtschaft kommen müssen, nicht in Verdammnis kommen müssen, wenn wir auf unsere Leben zurückblicken, sondern dass deine Gnade uns immer wieder neue Anfänge schenkt, neue Möglichkeiten aufzustehen. Und dass auch dieser Sonntagmorgen dass es nicht darum geht, irgendwie schlechte Gefühle über die Vergangenheit zu kriegen, sondern dass du Sehnsucht weckt, was du aus uns machen möchtest und was mit dir möglich wäre. Und wie unser Leben auch reich werden würde, wenn wir dir mehr vertrauen und dir mehr folgen. Von daher schafft es in uns. Und lass es dir gefallen, wenn wir jetzt singen und vor dir sind und feiern, wer du Gutes für uns bist. Amen.